Unser Thema heute lautet: Gottvertrauen, Dankeschön, ist stärker als Angst. Wie ist euer Gottvertrauen? Wovor habt ihr Angst? Vor gar nichts, genau. Kennt ihr das? Ihr kriegt Angst und das Herz fängt an, schneller zu schlagen. Nervosität und Unruhe stellen sich ein. Die Aufmerksamkeit wird gesteigert. Man beginnt zu schwitzen, noch bevor man den Briefumschlag öffnet, wo man schon weiß, was drin ist, sei es ein Knöllchen oder was Ähnliches, man weiß noch nicht, welcher Höhe. Vor was habt ihr Angst? Ich habe Angst, hier vorne zu reden. Man merkt es vielleicht nicht immer, aber es fühlt sich immer erstmal sehr unangenehm an, bis man mal drin ist. Man hat Angst, dass die Worte, die man sagt, vielleicht auch gar nicht bei euch ankommen. Habt ihr Angst, dass vielleicht euer Kind nicht mehr von der Schule nach Hause kommt? Habt ihr Angst, dass das Auto kaputt geht und ihr die Rechnung nicht zahlen könnt? Habt ihr Angst, dass der Daimler vielleicht plötzlich einfach weg ist? Wurde jetzt neulich in den Nachrichten gesagt, der Zetsche, so heißt er, glaube ich. Der hat ja gesagt, hier, wir sind kein Zukunftsprojekt. Also wir sind nicht für die Ewigkeit gemacht, so hat er es gesagt. Was ist, wenn der plötzlich weg ist? Was ist eure Angst? Schon mal Angst gehabt. Wir lesen heute Josua 2, 1 bis 13, wobei ich den kompletten Teil eigentlich fast schon überspringe. Ich werde es euch einfach erzählen, den Teil jetzt. Der Josua, der schickt Spione nach Jericho. Der schickt die dorthin, um die Stadt anzugucken. Was geht in der Stadt an? Wie ist die Befestigung? Die gehen dort in die Stadt hinein, sie schauen sich die Stadt an und dann irgendwann kommen sie bei der Prostituierten Rahab unter. Sind dort, wollen dort übernachten, weil wahrscheinlich das der unauffälligste Ort für zwei Fremde von irgendwo ist. Und was ist? Es spricht sich trotzdem rum, hey, da ist ein riesen Volk vor unserer Haustür, plötzlich sind zwei Fremde im Ort, werden wahrscheinlich so 1200 Leute gewesen sein. Also man kennt sich und dann merkt, hey, die zwei, die gehören nicht zu uns, das ist komisch, plötzlich sind zwei Fremde da. Boah, die wollen uns ausspionieren, der König, der kriegt Panik, schickt seine Soldaten los. Und was macht er? Die gehen zuerst zu Rahab. Dann gehen sie ab, hey, hast du die zwei Typen gesehen? Sag, ja, die habe ich gesehen, aber die sind aus der Stadt rausgegangen. Die sind aus der Stadt rausgegangen, schon mal wieder zurück. Und die Soldaten rennen los und suchen nach diesen zwei Männern. Rahab. Und jetzt kommt der Teil, um den es eigentlich geht. Vers 8 bis 13, ich lese es kurz vor. Ich habe leider einen Fehler gemacht, ein bisschen andere Übersetzung, von daher nicht etwas verwirrt sein. Einfach mitlesen. Wer eine Bibel hat, der ist herzlich dazu eingeladen, die auch aufzuschlagen. Wenn ihr ein Smartphone habt, solange es WhatsApp, kein WhatsApp ist, könnt ihr auch da ruhig übers Handy mitschauen. Bevor die beiden Israeliten sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach und sagte: Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst, jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, dass ihr mit den Amoritern und ihren Königen Sihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Deshalb flehe ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe auch euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Lasst meine Eltern und Geschwister und all ihre Angehörigen am Leben. Rettet sie vor dem Tod. Ich mag die Geschichte. Es ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Es ist eigentlich richtig schön zu sehen, wie Gott Geschichte mit seinem Volk schreibt und dabei offensichtlich auch Menschen gebraucht, die Gott gar nicht kennen. Rahab, woher sollte Rahab wissen, wer Gott ist? Woher hat sie es denn wissen sollen? Damals gab es keine Bibel, es gab keine Tora oder irgendwas anderes, keine Schriftstücke oder so, die man hat weitergeben können. Da keine WhatsApp-Nachricht, hey, die sind gerade durchs Schilfmeer gegangen. Wow, Smiley, Daumen hoch oder Angst-Smiley. Oh. Solche Sachen gab es damals gar nicht. Die hatten das nicht, die hatten nur von den Erzählungen, die weitererzählt wurden, von denen hat sie gehört, was Gott an seinem Volk gehandelt hat. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte da steht eine Kanaaniterin, eine Prostituierte. Sie steht im Mittelpunkt. Sie lebt kein Leben nach den Maßstäben Gottes und trotzdem gebraucht sie Gott für seinen Plan. Erster Punkt, Gott besitzt. Rahab geht hoch auf das Dach zu den beiden Spionen und sagt wahrscheinlich so im Flüsterton, weil die Soldaten sind gerade weg und sie sagt wahrscheinlich im Flüsterton, dass kein anderer hört, sagt sie ihnen, hey, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Wahrscheinlich auch mit einer gewissen Ehrfurcht vor diesen Männern, die genau von diesem Gott hergeführt wurden. Woher weiß sie das? Was macht sie da so sicher? An alle, die jetzt hier sitzen und auch an das Glauben, was ich hier vorne erzähle oder was in der Bibel steht, woher seid ihr euch so sicher, dass das richtig ist, woran ihr glaubt? Sie sagt, ich weiß. Also, sie hat erkannt, sie hat mit ihrem Herzen erkannt, dass Gott, Jahwe, der Gott der Israeliten, ihnen das Land, in dem sie leben, gegeben hat und auch geben wird. Davor war sie so fest überzeugt, dass sie dafür alles aufs Spiel setzte. Sie lud die Spione, also ließ die Spione zu sich kommen, sie versteckte sie bei sich, sie log die Soldaten an, führte sie auf eine falsche Fährte. Sie war richtig riskant. Obwohl die Israeliten noch nicht mal direkt vor der Stadt standen, war sie trotzdem bereit, alles darauf auf eine Karte zu setzen. Gott hat das Land den Israeliten bereits gegeben, das war ihr klar. Kein Weg führte mehr daran vorbei. Rahab wird im Hebräerbrief sogar schon, später im Neuen Testament, im Hebräerbrief wird sie sogar noch beschrieben, wird sie nochmal aufgerufen. Und da im Hebräer 11, Vers 1 und 31, erstmal im Vers 1, warum? Im 31, da wird's dann gesagt, ich lese kurz vor, Hebräer 11, Vers 1, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Vers 31, durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungläubigen um, da sie den Kundschaftern in Frieden aufgenommen hat. Aus Glauben. Weil sie das, was sie gehört hat, geglaubt hat. Das war ihre Rettung. Aber was hat das heute mit uns zu tun? Was hat es mit euch zu tun? Wie geht es euch mit Rahab, der Hure, als Vorbild? Wie gehen wir mit den schwierigen Situationen in unserem Leben um? Diese Frau hat was sehr Gutes getan. Vermutlich hat sie wie alle anderen die Geschichten gehört. Wie viele Geschichten habt ihr schon gehört? Ich habe mal mit jemandem geredet und wir haben darüber überlegt, wie viele Predigten wir schon in unserem Leben gehört haben, wie viel wir davon schon behalten haben. Da wird es plötzlich ganz dünn. Sehr, sehr dünn. Wie viele Geschichten habt ihr von der Jungschar, von der Kinderstunde und wo ihr überall schon wart? Wie viele Geschichten habt ihr von Gott schon gehört? Rahab, die blieb wahrscheinlich nicht dabei. Sie verschuf sich ein Bild. Sie hörte nicht nur eventuell die Geschichten, sondern sie setzte sich mit diesem ihr noch unbekannten Gott auseinander und fängt an diese Geschichten über diesen Gott, der solch Wunder tut, zu glauben. Und als das Volk dieses Gottes auch noch vor der Tür steht, wird dieser Gott plötzlich für sie ganz real. Sie merkt, hey, krass. Jetzt sind genau die da, von denen so viel erzählt wird. Das wird für sie ganz real, brutal. Ich war 4 Jahre lang bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr, so in den ersten Wochen, da hört man ganz viele wichtige Dinge, auch ganz viele wichtige Dinge, die sehr unnütz sind, also die alle glauben, die sehr wichtig sind. Der wichtigste Satz, den ich bei der Bundeswehr in der ersten Zeit gehört habe, der war, wer die Gesetze und die Befehlskette kennt, der hat Macht. Da kann sogar ein Mannschafter ist so die niedrigsten im Dienstgrad, das war ich 4 Jahre lang, der kann sogar mächtiger sein als ein Offizier und kann dem Offizier widersprechen im Zweifelsfall. Richtig cool, wenn man das weiß. Und den habe ich mir behalten. Da gibt es dann, ich weiß nicht mehr, wie viele Gesetze und Verordnungen es da gibt, aber wenn man die ein bisschen auswendig kann, dann ist das super. Dann ist das richtig gut. Es war dann irgendwann so, dass ich dann in meine Einheit kam. Ich war dann, bin dann irgendwann Unimog-Fahrer geworden, also habe meinen LKW-Führerschein gemacht und wir waren in einer Spezialeinheit und wir hatten einen scharfen Auftrag in Deutschland. Und wenn dann mal ein Übungsalarm kam und ein Alarm kam, musste ich als Fahrer runter zum Unimog rennen, die Klappe aufmachen, die Soldaten aufladen. Die sprangen in ihre Sitze rein und dann gab es da 4-Punkt-Gurte, wo sie links und rechts festzurrten. Und dann, erst wenn alle festgezurrt waren, durfte ich losfahren. Sicherheit geht vor. Und dann kam es halt vor, dass wenn die Leute abgestiegen sind, ihre Gurte nicht lang gemacht haben, dass wenn der nächste Alarm kam und der nächste reingesessen ist, dass die Einstellung von dem Kleineren zu klein war für den Größeren und der nicht reinkam. Und im Stress versteht man nicht, wie das aufgeht. Jetzt kam diese Situation, wieder ein Alarm, die Gurte war nicht lang, ich setze alle hoch und der Oberfeldwebel Polti, so hieß er wirklich, setzt sich hoch auf diesen LKW und schreit mich an: Fahr los! Das war ein Übungsalarm, ich gucke ihn an, ich kann erst losfahren, wenn sie sich angeschnallt haben. Dann wird er richtig sauer und sagt: Herr Kolb, fahren Sie jetzt sofort los! Dann sage ich: Bitte schnallen Sie sich an, dann bin ich bereit loszufahren. Und er fängt an, diesen Gurt versucht, unten zusammenzudrücken, kam aber nicht rein, weil er schon so weit runter musste. Und er musste immer weiter runter, bis er mit dem Hintern über dem Sitzhang mit den Schulterblättern auf der Sitzfläche. Es sah urig komisch aus. Ich konnte nicht an mich halten, ich musste so lachen. Aber ich war im Recht. Vielleicht nicht mit dem Lachen, aber in dem Moment, ich war befehlsmäßig im Recht, weil auf dem LKW habe ich Befehlsgewalt, obwohl ich nur Mannschafter bin. Super. Auf jeden Fall... Wir fahren zum Alarm, wir haben den Alarm abgehandelt, wir kommen zurück. Der Oberfeldwebel Polti war ab dem Tag nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. Am nächsten Tag, das ging natürlich dann in die Runde von den Offizieren, die dort vor Ort waren, und am nächsten Tag, jeden Tag muss man neu belehrt werden, weil wenn man mit einer Waffe am Mann, mit Munition in Deutschland am Mann rumläuft, in Deutschland, muss man jeden Tag neu die Erlaubnis bekommen, auf Menschen zu schießen, im Zweifelsfall. So, und dann wird auch da immer so Abkündigung gemacht. So wie hier gibt es erstmal Abkündigungen. So, und die Abkündigung hieß dann so: Jetzt sind alle Fahrer dafür verantwortlich, dass die Gurte lang gemacht werden. Die Soldaten können hoch, einfach runter. Die Fahrer müssen danach auf den Hänger hoch und müssen die Gurte lang machen. Dann haben wir Fahrer, wir wussten, das ist dieses Gesetz, das so ein bisschen schwammig ist, das so ein bisschen in der Luft hängt. Man kennt es nicht so richtig. Man sagt aber: Hey, dafür sind wir nicht verantwortlich, haben wir gesagt. Dann hat der OV ist hier, Offizier vom Sicherheitsdienst, gesagt: Doch, ihr macht das. Ich sage: Ganz wichtig, dass Sie es verstehen. Wir haben Befehlsgewalt auf dem LKW und wenn wir sagen, die Soldaten sollen den lang machen, müssen die den lang machen. Der Offizier gesagt, das ist ihm ganz egal, wir haben jetzt den Befehl, wir müssen es machen. Wir konnten ihn nicht greifen und dann mussten wir das tun. Das war richtig ärgerlich für uns. Wir Fahrer wussten, dass wir im Recht waren und machten uns dessen im Gespräch bewusst. Wir machten uns immer wieder bewusst: Hey, der liegt doch falsch. Hey, wie steht es denn noch mal in den Gesetzen? Weil das war Freitag und alle waren schon zu Hause und wir konnten unserem Chef nicht mehr fragen, weil der war auch schon im Feierabend. Und wir saßen jetzt da und haben uns überlegt, wie steht das jetzt in den Ordnungen drin? Haben uns die Ordner rausgekuschelt, haben uns reingearbeitet. Und wir hatten schon ein Stück weit Angst: Was ist, wenn wir jetzt falsch handeln? Was ist dann? Wie wäre es, wenn wir uns den Satz in schlechten Zeiten, wenn wir schlechte Zeiten haben, so wie die Fahrer plötzlich schlechte Zeiten hatten, weil sie hoch auf den LKW krebseln mussten. Das war vielleicht nicht so eine schlechte Zeit, aber hey, was ist, wenn wir in schlechten Zeiten uns vielleicht auch einfach bloß einen Satz vor Augen führen? Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Oder vielleicht an eure Situation, in der ihr drin steckt. Dass ihr euch sagt: Gott ist im Besitz meines Lebens. Wovor habe ich eigentlich Angst? Wovor habe ich eigentlich Angst? Wenn Angst unsere Sinne benebelt, dann ist es eine Hilfe, sich immer wieder vor Augen zu führen, wer Gott eigentlich ist. Also ganz könnt ihr es nicht fassen, weil ich glaube nicht, dass wir alle Antworten in der Bibel finden. Wir finden mega viele und wir kriegen ein super schönes Bild. Aber hey, da gibt es so viele Dinge, so viele Sätze, die uns einfach helfen können, ein besseres Verständnis von Gott zu kriegen und auch seine Zusagen uns in unserer Not zuzusprechen. Wie oft saß ich schon bei älteren Leuten, die im Sterben am Bett lagen. Und dann redet man mit ihnen und dann, während man mit ihnen redet, und dann denkt: Oh Mann, du liegst so im Elend. Und dann fangen die an, dir Psalm 23 vorzulesen. Also auswendig aufzusagen: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und dann denkst du: Boah, bin ich ein Ei. Wie kleingläubig bin ich eigentlich? Ich mache euch Mut, hey. 1. Timotheus 1,17, hey, Der König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hey, wenn ihr euch das immer wieder aufsagt. Oder Kolosser 2, 9 bis 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Da ist keiner, nicht mal die Offiziere, keiner hat solch eine Macht wie er. Oder Römer 8, 39. Weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das verändert vielleicht erstmal nicht die Situation, aber das verändert eure Position in eurem Herzen. Das stärkt euer Gottvertrauen. Punkt 2. Gott beeindruckt. Nachdem Rahab erklärt hat, dass ihr klar ist, dass Gott Jahwe dem Volk der Juden das Land Kanaan schon bereits gegeben hat. Noch bevor sie da sind, hat er ihnen das Land gegeben. Das erzählt sie ihnen so. Kommt sie zum Schluss, wie sie eigentlich dazu kommt. Warum ist ihr das klar? Und im Vers 9a, 9b, also Mitte Vers 9 bis Mitte Vers 11 steht, wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch ihr Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, dass ihr Sihon und Og, den beiden Amoriterkönig, jenseits des Jordan angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Die Geschichten damals, die waren bestimmt beeindruckend. Die Reaktion der Menschen in der Stadt, die dort lebten, die waren bestimmt noch viel beeindruckender. Als die Stadt belagert wurde, also die noch weit weg waren, aber man wusste, die stehen schon vor der Haustür, da war es wahrscheinlich brutal, wie man diese kalte Angst in dieser Stadt spürte. Wahrscheinlich war es an manchen Tagen, dass man nur geflüstert hat über die Israeliten, weil man Angst hatte, dass wenn man den Namen des Volkes Gottes Israel, Jahwe, wenn man das so laut sagt, dass sie plötzlich einer dasteht, weil man Angst hatte, die würden sich aufgefordert fühlen. Man hat so Angst, hatten die wahrscheinlich. Und dann, ich habe mir überlegt, warum hatten die eigentlich Angst? Hatten die einen Grundangst? War die Mauer so klein? War die Stadt so schlecht befestigt? Also wenn die Mauern niedrig gewesen wären, Hüfthöhe, dann würde ich sagen, ja, hast du recht, hast du Angst. Würde ich auch Angst haben. Aber wie sah es denn aus? Wenn man sich das so anguckt, das war ungefähr eine Nachbildung von Jericho. Coole Stadt, oder? Die Mauern sehen nicht schlecht aus, das sind zwei Mauerringe, zwei Verteidigungswälle. Und dann, wenn man noch genauer sucht, hey, die untere Mauer war 7 Meter hoch. Ich bin 1,80. 7 Meter, kommt da mal hoch. Und die sitzen in dieser Stadt drin und haben Angst. Die haben richtig Angst. Obwohl sie einen doppelten Verteidigungsring, doppelten Schutz, doppelten Boden. Haben wir nicht auch manchmal doppelten Boden Sicherheit in unserem Leben? Machen Fitness, Sport und alles, rauchen nicht, ernähren uns vielleicht sogar noch vegan und was weiß ich alles, weil Fleisch alles krebserregend ist, wie auch immer. Palmöl, die ganzen Ängste, die wir haben, sichern uns ab und trotzdem plötzlich Krebs. Die Mauern sind niedergerissen, alles kaputt, unsere Ängste sind da. Die Schwachstelle dieser Stadt war nicht ihre Mauer. Die Schwachstelle dieser Stadt war die Angst des Volkes. Eure Schwachstellen in eurem Leben sind vielleicht nicht unsere Versicherungen, vielleicht unser Konto, auf das wir extra Geld einlagern oder vielleicht auch, weil wir wissen, dass unser Vater in den nächsten 10 Jahren, wenn er stirbt, dann kriege ich genug Erbe und dann kann ich genug Schulden abbezahlen. Das ist diese Sicherheit. Wie schnell ist das weg? Wir Fahrer, um nochmal zurück zur Geschichte zu kommen. Wir Fahrer, wir waren ja auch nicht dumm. Zumindest haben wir das geglaubt. Glaube ich heute noch. Und so befahlen wir immer, wenn wir vom Alarm zurückkamen an dem Wochenende, hat uns der Offizier vom Sicherungsdienst, der hat uns getriezt und hat gemeint, er müsste mit uns ausprobieren, was alles geht. Und wir hatten viele Alarme zu fahren. Und somit immer, wenn die Soldaten abgestiegen sind von den LKWs, haben wir gesagt, hey, mach die Gurte lang. Und viele von den Soldaten waren klug und haben gut mitgemacht und haben die Gurte mal lang gemacht. So mussten wir nicht hochkrebseln. So, und jetzt kam wieder ein Alarm, Oberfeldwebel, Polti war wieder auf meinem LKW und wir sind rausgefahren, die Gurte waren zum Glück alle lang, wir kommen zurück, Oberfeldwebel Polti steigt von seinem LKW ab, geht rein in die Zentrale, sie rüsten sich ab, ich gucke mir die Gurte an, da waren ein paar Gurte kurz. Und ich dachte, nee, das ist nicht meine Aufgabe. Also ich gehe rein, mache die Tür auf, gucke zum Oberfeld Polti, Herr Oberfeld Polti, ich brauche 2 Soldaten. Guckt er mich an, der war etwas gestresst, Herr Kolb, wofür brauchen Sie 2 Soldaten? Sag ich, ja, ich brauche halt 2 Soldaten. Ich wollte ihm jetzt nicht direkt sagen, warum, weil so direkt Ärger kriegen war auch nicht so mein Ding, aber ich habe gedacht, ich probiere es erstmal so. Und er hat gesagt, Herr Kolb, sagen Sie mir noch, wofür brauchen Sie 2 Soldaten? Und ich sage, ich brauche sie halt. Und er hat gesagt, sagen Sie mir warum? Und ich sage, ja, die Gurte sind halt kurz und die sollen die gefälligst lang machen, weil sie es nicht gemacht haben. Und dann flippt er aus. Herr Kolb, was fällt Ihnen ein? Sie wissen, Sie haben den Befehl bekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? So ein Oberfeldwebel richtig am Ausflippen. Wir waren so 20 Meter Entfernung und er hat durch den ganzen Raum geschrien. Und die Soldaten haben geguckt, was geht denn jetzt ab? Und er ist richtig an der Decke hoch. Und ich habe gesagt, was haben Sie gesagt? Ich war sehr mutig in dem Moment, oder in dem Moment dann doch sehr dumm. Also was haben Sie gesagt? Das ist deine Aufgabe. Ich sage, scheiße, meine Aufgabe. Und bin rausgegangen. Als ich dann rausgegangen bin, ist in mir, hat es gearbeitet, ich habe gemerkt, oh, das war jetzt nicht so klug. Auf jeden Fall, ich bin hoch auf die Bude gegangen und ich habe schon gedacht, ja, jetzt kommt in der nächsten halben Stunde kommt ein Anruf und es kam tatsächlich ein Anruf. Und ich wusste aber, wenn man nach den Befehlen in Ordnung geht, ich war im Recht. Aber ich wurde runterzitiert in die Zentrale und da standen dann 2 Oberfeldwebel und ein Hauptfeldwebel, ein Offizier vom Sicherungsdienst und die haben mich jenseits klein geschrien. Ich dürfte nie wieder mit ihnen zusammenarbeiten, es wäre unverschämt, wie ich wäre, ich sollte mich an die Befehlskette halten, wobei ich wusste, wie es eigentlich ist, aber egal. Ich konnte in dem Moment nichts mehr sagen, weil ich so Angst hatte, weil da ist ein Satz gefallen und der sagte, am Montag kommst du zu deinem Chef. Alles nur nicht zum Hauptfeldwebel stolz. Oh, das war der mir direkt vorgesetzt. Also ich kannte die Befehlskette, wusste der OFOS, die ist mir schon ein Stück weit vorgesetzt. Aber der Hauptfeldwebel stolz, wenn ich zu dem muss, dann gibt es richtig Ärger. Und der hat auch recht mit Ärger. Also ja, ich habe gezittert, du liebe Zeit. Die Angst hat mich gelähmt. Meine Schicht ging von 19.30 Uhr bis 3.30 Uhr. Um 3.30 Uhr legte ich mich ins Bett, aber ich wusste, um 7.30 Uhr klingelt das Telefon auf dem Flur. Und ich habe schon lange nicht mehr so schlecht geschlafen, wie in dieser Zeit von 3.30 Uhr bis 7.30 Uhr, weil ich Angst hatte. Als der Anruf von oben kam, ging es mir dreckig. Es hieß nur, Kolb jetzt nach oben. Mehr wurde nicht gesagt und ich wusste, Mist, jetzt geht's ab. Der Hauptfeldwebel Stolz, ein alter Pfälzer. Ich weiß nicht, ob er so mit verrauchter Stimme, wenn er ein Organ hat oder man seine Stimme als Organ einordnen würde, dann wäre es ein Schreiorgan. Er hat sich sehr führend durch Stimme, war sein Slogan. Ich hatte Angst vor dem Mann. So, was machen jetzt die Einwohner Jerichos mit ihrer Angst? Was machte Rahab mit ihrer Angst? Habt ihr Angst? Was macht ihr in eurer Angst? Rahab macht was ganz Tolles. Rahab richtet ihren Blick auf Gott. Die Geschichten haben sie so sehr beeindruckt, dass sie schon in der Einleitung, in des Gesprächs mit den 2 Spionen sagt, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Das weiß sie. Ich weiß es. Sie wendet ihren Blick ab von dem Übel, das auf sie zukommt. Und schaut auf die Macht, die vor ihr, die sie so sehr beeindruckt und wollte an Gott Jahwe glauben. Das löst ihre Angst. Sie schaut nicht mehr auf das, was da kommen mag, sondern sie richtet ihren Blick jetzt auf den Herrn. Kennt ihr es? Die schlimmen Dinge kommen. Der Anruf von meinem Oberfeldwebel, der kommt und ich konzentriere mich nur noch auf den Anruf vom Feldwebel. Ihr konzentriert euch nur noch auf die Rechnung, auf den Brief, der wahrscheinlich kommen wird, wo ihr wisst, den könnt ihr vielleicht nicht zahlen. Oder was weiß ich, was da für Meldungen kommen. Ihr habt Angst. Alles konzentriert sich nur noch auf diesen einen Punkt. Anstatt wir mal uns wegdrehen und dann sagen, Herr, dir möchte ich vertrauen. Euch wieder in Erinnerung rufen, wer Gott für euch ist. Ich mache euch Mut. Ich weiß, das sagt man vielleicht oft von hier vorne, aber hey, lest die Geschichten in der Bibel. Denn dadurch lernt ihr Gott kennen. Was glaubt ihr, wie manche Ehen hier drin aussehen würden, wenn der Partner nicht mehr mit seiner Frau reden würde? Oder zumindest nicht mehr nachfragen würde, wie es ihr geht? Was glaubt ihr, wie viele Ehen dadurch dann kaputt gehen würden? Wenn ihr euch nicht darum sorgt und darum kämpft, Gott kennenzulernen, dann wisst ihr nicht, wer Gott ist in eurer Not. Dann hat er keine Relevanz für euer Leben in eurem Elend. Und ich mache das so, wenn ich was rausfinde von Gott, also ich lese die Bibel und denke mir, boah, das hört sich an, wie wenn das voll toll wird, dass Gott so ist und so, Gott ist Liebe, dann nehme ich mir eine rote Farbe und streiche das für mich rot an. Vielleicht die mit App, mit dem Handy arbeiten oder mit dem Tablet, nimmt rote Farbe und markert das. Macht eine Erinnerungssmiley oder so, keine Ahnung. Hey, macht euch Marker rein, die mit der Bibel an der Hand noch arbeiten. Hey, macht euch einen Marker rein. Ja, so ist Gott. Dass wenn ihr in solche Nöte kommt, in solche Zeiten, dass ihr nochmal durchblättern könnt und euch das zusprechen könnt durch sein Wort, das für euch geschrieben wurde. Das nimmt euch die Angst, der Blick auf Gott und seine Zusagen, die für euch feststehen. Genau. Punkt 3. Gott befreit. Nachdem Rahab den Spionen erklärt hatte, dass Gott Jahwe ihnen das Volk schon lange in die Hand gegeben hat und die Menschen in der Stadt von der Angst gelähmt sind, da hat Rahab plötzlich eine tiefe Erkenntnis. Denn sie sagt, hat Rahab eine plötzlich tiefe Erkenntnis des wirklichen Gottes. Obwohl dieser Gott, den sie eigentlich nicht kennt, sagt sie zu ihnen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Da dieser Gott schon alles besitzt, und er durch das, was er wirkt, beeindruckt. Er hat die Leute beeindruckt in dieser Stadt. Dadurch befreit er sie von der Angst. Rahab hat mit dem wenigen, was sie von Gott Jahwe weiß, genug erfahren, um befreit zu werden. 7.30 Uhr, das Telefon klingelt. Wie gesagt, ich ging ans Telefon, Clemens, komm nach oben. Ich rüste mich aus, ziehe mein Geraffel an und gehe runter zum LKW. Mir ging es dreckig, ich habe Magenschmerzen gehabt. Geknickt gehe ich nach oben, steige in meinen Unimog, fahre nach oben in die Kasse, in das Gebäude rein, steige aus, meine Füße waren schwer wie Blei. Ich komme schon rein und ich höre schon, wie sie tuscheln, meine Kameraden, die haben alle gewusst, worum es geht, weil den ganzen Morgen beim Kaffee über nichts anderes geredet wurde. Und dann schon höre ich aus dem Büro vom Hauptfeldwebel stolz, wo ist denn der Kolb, ist der Kolb schon da? Ja, scheiße. Boah. Ja, ich bin da, ich komme rein. Komme ich rein ins Büro vom Hauptwirbel Stolz. Er sitzt entspannt in seinem Stuhl. Und ich stehe da wie ein Häufchen Elend. Und er sagt, Kolb, was hast du wieder gemacht? Ja, ich habe Mist gebaut. Er sagt, das höre ich jede Woche von dir. Was hast du gemacht? Naja, Hauptwirbel. Dann habe ich ihm die ganze Misere erklärt. Habe ihm erklärt, was von uns verlangt wurde und wovon ich meine, überzeugt zu sein, dass ich richtig liege. Und dann habe ich ihm auch erzählt, wie sie mit uns umgegangen sind, wie sie uns angeschrien haben und wie sie uns behandelt haben, obwohl wir sie darauf hingewiesen haben. Und in dem Moment, als ich fertig bin, guckt mich der Hauptfeldwebel stolz an und sagt, weißt du, Clemens? Nee, weißt du, Herr Kolb? Du bist meine Made und nur ich scheiß meine Maden an. Danach bin ich aus dem Büro raus und er hat einen Anruf getätigt. Ich habe gehört, wie er den Offizier vom Sicherungsdienst jenseits zusammengefaltet hat. Als ich verstanden habe, bis zu dem Punkt, wie mein Hauptfeldwebel Stolz zu uns steht, vorher war mir das sichtlich unbekannt und ich wusste nicht, ist das richtig, was ich tue? Steht er denn überhaupt auf unserer Seite? Aber als ich ihn kennengelernt habe, als ich wusste, wie er zu uns steht, natürlich war ich in seinen Augen eine Made, aber letzten Endes war ich seine Made. Und er hat uns verteidigt, weil wir uns an die Befehlskette gehalten haben, weil wir uns daran gehalten haben, was er wollte, dass wir tun, dass wir gute Arbeit leisten und die haben wir versucht zu tun. Wir wurden daran gehindert, weil andere meinten, sie wüssten es besser. Ab dem Tag bin ich ganz anders da in die Arbeit gegangen. Ganz anders da in den Dienst, im Umgang mit Offizieren und Unteroffizieren. Ich bin nicht hochnäsig geworden, aber ich wusste ab dem Punkt, wenn ich tue, was die Befehlskette sagt, dann bin ich im Recht. Und da gibt es einen, der steht hinter mir und der gibt mir auch Recht. Ich denke, Rahab ging es ähnlich. Jetzt sind die Männer in ihre Stadt gekommen, die an Gott glauben, von dem sie schon so viel gehört hat. Und sie setzt all ihre Hoffnung und ihren Glauben darauf und bekommt auch noch Recht. Sie sagen ihr zu, dass ihr nichts geschehen wird. Sie sagen ihr, und wir werden dich retten. Das lässt sie innerlich so stark werden, dass sie für ihr Leben und das Leben ihrer Sippe kämpft. Sie heckt mit den beiden Kundschaftern aus, dass und wie sie verschont werden möchte. Wie das geschehen soll, dass sogar ihre ganze Familie gerettet wird. Das heckt sie mit den Kundschaftern aus. Sie wird sogar richtig dreist. Es geht hier nicht nur um mich, sondern um meine Familie. Ihre Freiheit behält sie nicht für sich. Sie möchte, dass auch andere gerettet werden. Ihr Glaube befreit nicht nur Rahab, sondern auch ihre ganze Familie. Wisst ihr das Prinzip von befreit sein? Das Prinzip vom Glauben und gerettet werden zieht sich durch die ganze Bibel. Das werdet ihr immer wieder finden an ganz vielen Punkten im Wort Gottes. Ihr seid befreit worden, dass andere durch euch befreit werden. Rahab. Rahab wird später im Neuen Testament, habe ich schon gesagt, als Frau des Glaubens erwähnt. Einmal im Hebräer 11, 31 und einmal in Jakobus 2, 25. Sie ist Mutter von Boas, dem Ehemann von Ruth, geworden und steht damit in der direkten Ahnenreihe von David und Jesus. Ist das witzig? Brutal, oder? Ich denke mal, wenn man sich die Leute anguckt, mit wem Gott Geschichte schreibt, brutal. Er nimmt die, von denen man es am wenigsten erwartet. Er nimmt die, wo man denkt, boah, die führen ein Leben, das kein vorbildliches Leben ist. Er hat eben nicht die genommen. Wie sieht euer Leben aus? Wenn du meinst, du bist nicht gut genug für den Bau vom Reich Gottes, dann schau dir die Menschen in der Bibel an, mit denen er sein Reich gebaut hat. Dann wird dein Gottvertrauen größer und deine Angst kleiner. Denn du bist würdig. Besitzt Gott schon den Zugang zu deinem Leben? Gehört ihm schon dein Reich? Hat er schon den Zugang zu deiner Festung voller Angst? Bist du noch mit deiner Rettung beschäftigt oder sorgst du dich schon um deinen Nächsten? Gott besitzt. Macht euch klar, wer der Herr in dieser Welt ist. Wem ihr gehört, macht Gott groß in eurem Leben. Schenkt ihm mehr Raum in eurem Leben. Wie viel Zeit bekommt er in eurem Leben? 10 Minuten? Abends vom Schlafen gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Prüft euch selbst. Macht euch Mut, mehr Zeit dafür einzuräumen. Lasst euch beim Lesen der Bibel davon beeindrucken, was Gott alles schon getan hat und wie das, was ihr lest, mit eurem Leben zu tun hat. Wie ihr vielleicht aus den Vorbildern dieser Geschichte lernen könnt. Vielleicht aus den negativen Vorbildern, wie will ich es nicht machen, oder aus den positiven Vorbildern. Boah, krass, was ist das für ein Mensch, aber wie will ich handeln wie dieser Mensch? Und drittens, Gott befreit. Unser Gott Jahwe ist kein Gott der Furcht. Er möchte uns davon befreien. Er ist der, der uns befreit hat und befreien will. Wenn du schon frei bist, zeig anderen den Weg zur Freiheit. Dafür wurdet ihr befreit. Dafür werden wir befreit. Dafür wurde der Preis für uns bezahlt. Deine Freiheit ist kein Einzelprivileg. Sie ist dazu da, um anderen in die Freiheit zu führen. Gottes verändernde Kraft vermag vieles. Sie befreit zu mutigen Schritten, auch wenn unsere Ängste sicher ganz andere Hintergründe haben. Es ist gut, sich von diesem Mut anstecken zu lassen, von den Menschen, die wir in der Bibel haben, auch von einer Rahab. Ich bete zum Abschluss. Vater, der du bist im Himmel, der alles sieht, alles weiß, dem nichts entgeht, der du uns deinen Sohn gegeben hast, der allen Preis bezahlt hat, der notwendig war. Wir möchten dir danken und dich loben und preisen. Herr, sei du bei uns auf dem Weg im Alltag. Sei du bei uns in all den Dingen, die wir erleben. Sei du bei uns in der Tiefe unseres, in der Stille, wenn es ganz dunkel um uns wird. Zieh uns da heraus, hilf uns, den Blick auf dich auszurichten, denn du bist herrlich, denn du bist gnädig, du bist der, der uns Hoffnung gibt. Danke, Vater im Himmel. Amen.